Einen schönen guten Morgen, auch von mir. Ich bin die Martina Nese. Ich freue mich, euch heute predigen zu dürfen. Ja, wir haben gerade gesungen, verändert durch deine Liebe. Das ist das, wodurch wir verändert werden. Durch seine Liebe werden wir verändert. Heute vorm Gottesdienst, als wir gebetet haben, gab es den Eindruck, dass es heute so eine Leichtigkeit hier geben darf. So eine Leichtigkeit, weil Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, aber meine Last ist leicht. Und von dieser Leichtigkeit will ich euch heute so ein bisschen was bringen. Und zwar mit dem Wort, meine Schafe hören meine Stimme. Vielleicht kannst du von der Präsentation schon mal das Erste so, dann habt ihr das schon mal vor Augen. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist also eine Tatsache. Wenn Jesus das sagt, ist das tatsächlich so. Meine Schafe hören meine Stimme. Und da möchte ich heute so mal ein bisschen graben mit euch, was das eigentlich bedeutet, was der Hintergrund davon ist, was eigentlich Schafe sind, wer das zu uns sagt, wie das denn ist mit diesem Hirten, der seine Schafe weidet. Und das ist der erste Teil der Predigt. Und im zweiten Teil gibt es dann ein Beispiel aus dem Alten Testament dafür. Also, dieser Vers steht in Johannes 10 und den möchte ich euch nicht vorenthalten, den werfe ich jetzt mal hier ganz an die Tafel. Johannes 10, 27 und 28, da steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist eine Aufzählung mit fünfmal und. Ich habe das mal so plastisch untereinander geschrieben. Wenn man den Text so hintereinander wegliegt, fällt einem das überhaupt nicht auf. Da steht also tatsächlich, meine Schafe hören meine Stimme, steht vorne und da steht, und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und vorne steht, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, wenn du sein Schaf bist, dann hörst du seine Stimme. Das ist eine Tatsache. Das ist nicht so ein Auftrag. Meine Schafe sollen meine Stimme hören und dann passiert das und das. Oder strengt euch ein bisschen an, dass ihr meine Stimme hört. Das steht da nicht. Da steht, meine Schafe hören meine Stimme. Ich habe mich in der letzten Woche ganz viel mit Schafen und Hirten beschäftigt und ich bin total begeistert. Ich habe im Internet unheimlich viel gelesen, habe Videos geguckt ohne Ende und denke, boah, das ist eine Welt, die war mir fremd. Vielleicht kommen einige von euch aus dem Hintergrund, wo sie das noch kennen, also wo das so ein gewohntes Bild ist, dass irgendwie Schafherden irgendwo langziehen, wie Hirten leben, wie das so ist. Für mich, ich bin so ein Stadtkind, ich habe zwar schon mal gesehen, wie ein Kälbchen auf die Welt kommt und habe auch schon mal so Kälbchen mit der Flasche füttern dürfen und sowas, aber trotz allem bin ich in der Stadt geboren und war nur zu Besuch auf dem Bauernhof. Und das ist ja hochspannend, das ist wirklich interessant. Also dieses Bild, ein Hirte mit seinen Schafen, war auch zur Zeit Jesu ein total vertrautes Bild. Da konnte jeder sofort was mit anfangen. Der wusste sofort, was gemeint ist. Und wenn er sagt, meine Schafe hören meine Stimme, wusste auch jeder sofort, was gemeint ist. Denn die Schafe hören wirklich die Stimme ihres Hirten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also, was ich so rausgefunden habe, ist, dass ein Hirte seine, also vor allen Dingen in Deutschland gibt es noch Wanderhirten, nicht mehr so viele, aber es gibt noch welche. Und diese Wanderhirten, die haben so eine Herde, wie das so damals wahrscheinlich war zur Zeit Jesu. Ein Hirte ist an 365 Tagen Hirte seiner Schafe. Der hat keinen Urlaub, der hat kein Frei, der hat kein Wochenende, er kann auch nicht krank sein. Der ist einfach jeden Tag da. Einer von den Hirten hat gesagt, Ja, das ist wie wenn du krank bist zu Hause und deine Kinder haben Hunger, dann stehst du trotzdem auf, um deinen Kindern Essen zu machen. Und so steht er natürlich trotzdem auf, auch wenn er 40 Fieber hat und bringt seine Schafe auf die Weide. Das ist doch keine Frage. Der Hirte sagt, die sind alle verschieden, die Schafe. Jedes hat einen völlig anderen Charakter. Ich kenne die alle, ich habe sie ja aufgezogen. Ich kenne die von ganz kleinem Lamm auf, gesehen, wie sie zur Welt gekommen sind. Und wenn ich rufe, dann stehen die alle sofort hier, hat der eine gesagt. Dann reden sie von der Kunst des Hütens. Das ist tatsächlich eine Kunst. Das hier ist ja ein Bild von nur so ein paar Schafen, aber es gibt hier Herden von 100, 500 Schafen, 1000 Schafe. Da zeige ich euch gleich noch einen kleinen Film zu, mit 1000 Schafen unterwegs. Und der Unterschied ist, ein Mietling, ein gemieteter Hirte, der opfert sich nicht so auf. Und die gibt's auch heute. Es gibt natürlich genauso auch kommerzielle Schafzucht. Und dann kommt da jemand zum Beispiel zum Klauenschneiden und der wird dann, der geht dann in ein paar Tagen durch den Stall, schneidet allen Schafen die Klauen. Und wenn man das sieht, wie ruppig der mit diesen Schafen umgeht, der achtet überhaupt nicht drauf, ob er die tief schneidet oder nicht. Und dann tropft das Blut von den Hufen. Und es ist, naja, kommt halt nachher ein bisschen Paste drauf. Das passiert aber diesen Hirten, die eine eigene Herde haben, nicht. Natürlich kann man da auch mal ein bisschen ausrutschen. Aber trotzdem ist das Herz ein ganz anderes. Der Hirte von so einer Herde, der sieht sofort, wenn sich ein scharfen Stein eingetreten hat, wenn es ein bisschen humpelt. Also ich weiß nicht, für wen das vertraut ist oder nicht, deswegen zeige ich euch jetzt mal ein Video. Und zwar ist es relativ lang, aber ich glaube, das ist gut, um dem mal so hinterher zu spüren. Es ist nicht so ein Clip von ein paar Sekunden, es sind ein paar Minuten. Spürt dem mal hinterher, hört mal zu, das ist irgendwie ein Hirte. Am Anfang ruft er seine Schafe. Was passiert mit den Schafen, wenn er sie ruft? Und was erzählt er über die Schafe? Einfach mal so einen Eindruck kriegen, wie das ist. Okay.
Hallo. Komm, komm! Komm, komm!
Wenn die müde werden, dann sind sie leichter zu handeln. Ne? Das ist ja der Übermut, das ist der schäumende Übermut. Deswegen links, rechts, nach vorne, nach hinten. Und wenn man ein bisschen das Tempo anzieht am Anfang, jetzt nach einer halben Stunde werden die dann schon zahmer. Ne? Dann werden sie müde. Dann fällt ihnen das nicht mehr so ein, aus der Reihe zu tanzen. Ne? Die Hunde, die sind ja auch nicht mehr trainiert. Ne? Die liegen 6 Wochen, die haben nur noch 10% von ihrer Leistungsfähigkeit. Ne? Die laufen dann mal 8 Stunden ohne Probleme. Ne? Aber so nach so einer Winterpause und dann gleich so was wie heute Morgen, das ist heftig.
Thank you.
Aber es wird noch, ich schätze mal, eine Woche oder so dauern, ne? Bis man dann wirklich, bis ich sagen kann, es ist einigermaßen okay, ne? Dass mehr Ruhe reinkommt, ne? Geht immer hin und her, ne? Dann drücken sie dahin, dann drücken sie dahin, drücken sie dahin. Und das wird dann besser, ne? Das macht auch müde, ne? Die Arbeit. Wenn die Hunde in 3-4 Wochen, ist es nicht mehr so in dem Maß notwendig, ne? Da sind sie bräver, die Schafe. Da haben die Hunde auch länger Durchhaltevermögen, ne? Aber mit so einer Herde, also 3 braucht man immer, ne? Also 3 Hunde sind dabei und wir haben Gebiete, da haben wir noch einen Austauschhund oder 2, da hat man dann 4 oder 5 dabei, ne? Das ist, anders geht es nicht mehr, ne? Die Hunde packen das nicht, ne? Ja? Die Bewegung ist zu groß, ne? Die Hunde halten die Schafe nicht auf einem Fleck, ne? Das ist, also, das, so ist es nicht, ne? Sondern es gibt ein Gehüt, das ist das jetzt, was wir hier machen. Und das stellt sich der Schäfer vor. Das ist auch, man sagt ja auch, das ist eine Kunst, ne, das Ganze. Also man spricht von der Kunst des Hütens. Und das dann in die Wege zu leiten, dafür habe ich die Hunde, wie ein Werkzeug. Ne? Also jetzt machen sie sich ab, ne? Jetzt machen sie massiv Druck in die Richtung. Ne? Das ist wie heute Morgen auf dem Acker. Ne? Wenn der Hund jetzt nicht gegenhält, dann irgendwann sind sie weg. Ne? Franzi, Franzi. Franzi, alle. Die Herde, die hat 2 Seiten. Das ist meine Seite, das ist die Mannseite, das ist hier oder hier, da vorne die machen sich auch schon wieder ab. Ne? Und dann gibt es eine Außenseite. Ne? Und ein Hund, die Hunde laufen, einer läuft auf der Mannseite, einer läuft auf der Außenseite. Ne? So, da draußen jetzt, da läuft der alte Nabi. Der begrenzt jetzt praktisch das, aber das ist keine starre Sache hier. Ne? Er hat also nicht keine natürliche Grenze in dem Sinn. Ne? Ja, also natürliche Grenze wäre jetzt, wenn da ein Weg wäre. Sondern das, was er jetzt macht, ist mehr oder weniger imaginär. Ne? Also ich gebe ihm das vor, ja, und er macht es dann. Wenn ich jetzt will, dass er näher kommt, dann muss ich sagen, mach Druck. Aber ist bei ihm, er ist jetzt schon so müde, dann hätte er jetzt Probleme. Ne? Wenn sie richtig drücken würden, würden sie ihn wegdrücken. Ne? Das ist, also da ist er, jeder Hund hat seine Qualitäten. Ne? Und er ist nicht der härteste. Ne? Das ist ein sehr geschickter Hund, aber so, und der andere Hund guckt hier. Ne? Die beiden Tiere machen jetzt Druck. Wenn ich jetzt hier nicht vorhalte, dann drücken sie ihn ja weg. Und da ist es genauso. Ne? Da geht es schon los. Die laufen von da hinten durch. Die wissen genau, die sind jetzt weg. Franz! Hey! Hey! Franzi! Die Hunde haben einen geschulten Griff. Ne? Die dürfen nur an, entweder packen sie an der Keule oder im Nacken oder an der Rippe. Ne? Und das sind, also was anderes ist tabu. Ne? Und dann auch die Art, wie sie anpacken. Ne? Der Hund darf das Schaf nicht gleich auf die Seite legen oder so. Obwohl es mal vorkommt, dass eine fällt. Ne? Jetzt geht es da wieder los. Ne? Wenn man das so sieht, die Herde hat so ein Leben im Organismus. Es sind immer die gleichen Schafe, die irgendwo wegdrücken. Es sind immer die gleichen Schafe, die bei mir stehen, ne? Meine Leitkuh. Und dann gibt es welche, die halten sich bedeckt. Und die, die immer aufs Frische drücken, wenn die jetzt da nicht zum Zug kommen, dann laufen die durch und probieren es da. Ne?
Was für ein Lärm. Habt ihr das im Ohr? Mäh, mäh, mäh. Also wer denkt, Schafe sind leise, der hat sich geirrt. Das ist echt laut. Ein ständiges Gemecker. Und es ist wirklich eine Kunst des Hütens, 1000 Schafe im Griff zu behalten. Das, also mit einem Werkzeug natürlich, mit den Hunden dabei, aber hochinteressant. Meine Schafe hören meine Stimme. Ihr habt am Anfang gehört, er ruft einmal, kommt, und alle Schafe, zack, 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 kommen sie hinterher. 1000 Schafe laufen ihm hinterher, weil sie seine Stimme gehört haben. Unfassbar. Es ist, wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, es ist eine Tatsache. Nicht du sollst hören. Meine Schafe sollen sich anstrengen, meine Stimme zu hören. Meine Schafe müssen sich besonders bemühen. Nein, die hören meine Stimme und sie folgen mir. Also diese Predigt heute gibt euch keine Anleitung für hörendes Gebet, für wie kann ich Gottes Willen für mein Leben erkennen, für wie soll ich bloß wissen, wie es weitergeht. Das ist heute nicht die Botschaft. Was will Gott von mir? So. Sondern, wenn du sein Schaf bist, hörst du seine Stimme. Gott sagt, hab Vertrauen zu mir. Ich rede schon zu dir. Ich mach das schon. Wenn dein Ohr so ein bisschen, ich werde das schon machen. Ich rede zu dir und du hörst. Du hörst ihn. Das ist eine Zusage. Das ist natürlich nicht immer einfach, das weiß ich auch, aber es ist auch eine Frage von Vertrauen. Wenn ich jeden Morgen bete und sage, Gott, bitte nimm du heute den Tag in die Hand und führe mich bei allem, was passiert, dann kann ich doch auch vertrauen, dass er es tut. Er wird es dann tun. Ich habe ihn gebeten und er wird es tun. Und ich muss nicht bei jeder kleinen Situation entscheiden, oh, welchen Pullover soll ich anziehen, Herr, was meinst du, soll es lieber der oder der sein? Soll ich lieber die Zahnpasta oder die Zahnpasta kaufen? Soll ich heute lieber Nudeln oder Kartoffeln essen? Ich brauche von dir. Nein, vertrau doch einfach. Du hast ihm gesagt, ja bitte, ich möchte dir folgen und dann vertrau ihm, er wird dir vorausgehen. Er spricht dir ganz persönlich, ganz privat in dein Herz. Die Schafe, die müssen sich nicht anstrengen, um seine Stimme zu hören, sondern er wird schon darauf achten, dass jedes ihn hört. Und dass jedes Schaf genau das mitkriegt, was es mitkriegen muss. Die Schafe, die rennen freiwillig hinter ihm her. Okay, da gibt's mal so ein paar Lämmer, die müssen mal rechts und mal links. Und dann gibt's auch ein paar, die sagen, die müssen immer die gleichen, die drücken, sagt er, ne? Immer die gleichen. Dann drücken sie da, da muss man gegenhalten. Dann drücken sie in die Richtung, muss man auch gegenhalten. Ja, natürlich. Aber trotzdem folgen sie dem Hirten. Die wissen genau, wer der Hirte ist. Der Hirte ist der, der einen dahin führt, wo es Wasser gibt und Futter. Wo man gestreichelt wird, wo man gepflegt wird, weil es einem nicht gut geht. Wo die Klauen geschnitten werden, wo die Wolle abkommt. Es ist keine Qual, dem guten Hirten zu folgen, sondern das ist ein Bedürfnis. Das Beste, was uns passieren kann, ist so ein guter Hirte, der sich um uns kümmert, der uns Schutz gibt, der uns Nahrung gibt, der uns frisches Wasser gibt und der uns Sicherheit gibt. Das Beste, was uns passieren kann. Seine Stimme hören ist nicht schwer. Ich möchte euch dazu mal ein Beispiel geben. Alfred, hast du meine Stimme gehört? Wie war das? Easy, das war easy. Das war draufdrücken.
That was easy.
That was easy, okay. Maja, hörst du mich?
That was easy.
That was easy. Salome, hörst du mich?
That was easy.
Nicole, hörst du mich?
That was easy.
That was easy. Ihr habt mich alle gehört. Jeden, den ich hier angesprochen habe und dann noch mit Namen angesprochen habe, hat mich gehört. Mike, hast du mich gehört? Willst du auch mal drücken? Dann drück auch mal.
Ja.
Das war einfach. That was easy. Ihr habt mich gehört. War das schwer? War überhaupt nicht schwer. So ist das, wenn der gute Hirte zu euch spricht. Wenn der gute Hirte dich mit deinem Namen anspricht, dann kannst du sagen,
That was easy.
That was easy. Ich habe ihn gehört. Seine Stimme hören ist einfach. Sibylle hat vor 2 Wochen darüber gepredigt, da gab es schon mal so Schafbilder, vielleicht könnt ihr euch erinnern, und hat gesagt, ja, von wem erwarte ich denn so die Erfüllung meiner Bedürfnisse. Von wem erwarte ich? Von wem nehme ich? Nehme ich von der Leiterschaft oder nehme ich vom Pastor oder nehme ich von Jesus? Von wem nehme ich denn? Von wem erwarte ich denn? Auf wen höre ich denn? Höre ich auf Menschen oder höre ich auf Gott? An wen klammere ich mich? Klammere ich mich an Antworten, die mir andere gegeben haben, oder klammere ich mich an Gott? Und es geht immer um Jesus. Es geht immer um Jesus. Er ist der, der dich ruft, und ihm sollst du folgen. Wenn du in deinem Christsein wächst, dann bedeutet das, du bist absolut abhängig vom Hirten. Und das wird dir immer bewusster, wie abhängig du vom Hirten bist. Ohne den Hirten geht nichts. Aber du bist nicht abhängig von Menschen. Du bist frei von Menschen. Statt Menschenfurcht empfindest du Gottesfurcht. Das heißt, nicht Angst zu haben vor Gott, sondern die Ehre, Gott zu geben. Ehrfürchtig sein vor Gott und nicht ehrfürchtig sein vor Menschen. Menschen gehört nicht diese Ehre, dass sie dir sagen dürfen, wo dein Weg lang geht. Diese Ehre gehört Gott. Wenn wir oft auf Menschen hören und sagen, ich erwarte von dir Führung, ich erwarte, dass du mir sagst, wo es lang geht, dann entspringt das ja oft so einer Unsicherheit, dass man nicht so genau weiß, wie ist das eigentlich, redet Gott wirklich zu mir? Und ich brauche das nochmal so akustisch in mein eigenes Ohr von einem Menschen. Das kann mit unserer Vergangenheit zusammenhängen, mit dem, wie wir aufgewachsen sind, mit Ablenkung, mit allem Möglichen kann das zusammenhängen. Aber deswegen sage ich dir heute, es ist leicht, seine Stimme zu hören. Vertrau ihm. Du musst dein Vertrauen nicht auf Menschen setzen, sondern du kannst dein Vertrauen auf Gott setzen. Er redet zu dir. Das ist einfach. Das ist einfach. Manchmal erwarten wir auch, dass Gott anders zu uns redet. Also auf so eine bestimmte Art. Also wir erwarten so irgendwie bestimmte Aussagen, die wir auf eine gute Art und Weise einordnen können. Wir erwarten irgendwie so ein bisschen was Menschliches in seinem Reden. Aber Gott ist ja gar nicht Mensch. Gott ist Gott und deswegen redet er ganz anders. Gottes Stimme ist nicht wie die Stimme eines Schafes. Ihr habt das noch im Ohr, dieses Geblöcke. In 1000 verschiedenen Variationen, jedes Schaf anders und trotzdem eine Schafstimme. Gottes Stimme, die Stimme des Hirten, ist keine Schafstimme. Das ist eine andere Stimme, eine andere Qualität, eine Stufe höher. Und wenn wir, ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, zwei Schafe nebeneinander blöcken sich an. So denken wir manchmal, redet Gott zu uns. Auf Augenhöhe. Aber so redet Gott nicht zu uns. Gott redet nicht wie wir. Er hat nicht so eine Stimme wie wir. Er ist nicht auf Augenhöhe mit uns, sondern weit darüber. Und Gott meckert uns nicht an. Das ist auch so ein bisschen in diesem Bild. Wenn wir denken, ja, Gott redet zu uns, dann möchte ich bitte entweder was Gutes von ihm hören oder ich werde ja sowieso angemeckert. Und dann sagt er mir wieder, was ich alles falsch gemacht habe. Gott meckert uns nicht an. Das ist nicht seine Art. Nochmal. Dass wir ihn hören, ist eine Tatsache. Und das steht auch immer wieder in der Bibel. Immer wieder. Meine Schafe hören meine Stimme. Ihr kennt vielleicht dieses Gleichnis vom vierfachen Acker, wo steht, alle hören das Wort. Hören tun es alle. Und bei den einen fällt es auf den Weg, bei den anderen auf den Fels, bei den anderen auf die Dornen und bei den anderen auf das tiefe, fruchtbare Land. Gehört haben es alle. Jeder hat sein Wort gehört. Du hörst Jesus. Wenn du sein Schaf bist, hörst du ihn. Er redet zu dir. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist einfach. Unsere Herausforderung ist nicht das Hören, was wir oft denken, sondern unsere Herausforderung ist das Tun danach. Und deswegen kurz der Matthäus 7, 24 bis 27 lese ich euch einmal vor, nochmal zur Verdeutlichung. Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Gehört haben das beide. Wer meine Worte hört und tut, und wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, das ist die Frage, die du dir stellen musst. Nicht, höre ich Gott, du hörst ihn. Die Frage ist, wie gehst du damit um, wenn du ihn gehört hast? Mach dir keinen Kopf ums Hören. Du hörst ihn. Es ist leicht, ihn zu hören. Entscheidend ist, wie du reagieren wirst, wenn du ihn gehört hast. Der Umgang mit dem, wenn Gott spricht und was er sagt. Dazu ein Beispiel aus dem Alten Testament. Und zwar Samuel. Die Leute von euch, die so ein bisschen sich in der Bibel auskennen, die wissen, wer Samuel ist. Aber trotzdem erzähle ich euch noch mal ein bisschen was über ihn. Samuel war... Ich muss mich erstmal eben hier sortieren, Moment. Also Samuel hat gelebt noch vor, zur Zeit Israels, nachdem die, also noch bevor Saul und David und das Königtum und so weiter kamen. Vorher kam Samuel, das war die Zeit, in der er lebte. Und die Geschichte von Samuel beginnt so mit seinem Vater im ersten Buch Samuel. Es war ein Mann namens Elkana. Elkana ist der Vater. Der lebte in Rama, ein Zufit vom Gebirge Ephraim. Er war der Sohn von Jeroham, der Enkel von Elihu und der Urenkel von Tohu, der ein Sohn des Ephraimiters Zuf war. Er hatte zwei Frauen, Hanna und Penina. Penina hatte Kinder, aber Hanna war kinderlos geblieben. Jedes Jahr zog Elkana nach Silo, um den Herrn, den Allmächtigen, anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Die Priester des Herrn waren dort die beiden Söhne von Eli, Hophni und Pinhas. An dem Tag, an dem Elkana sein Opfer darbrachte, gab er Penina und jedem ihrer Söhne und Töchter ihren Anteil am Opferfleisch. Hanna jedoch gab er ein besonders kostbares Stück, weil er sie liebte und der Herr ihr keine Kinder geschenkt hatte. Doch ihre Nebenbuhlerin Penina machte sich über sie lustig, weil der Herr sie kinderlos gehalten hatte. Jahr um Jahr war es dasselbe. Penina verhöhnte Hanna, wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen, so dass Hanna weinte und nichts mehr sagen wollte. »Warum weinst du, Hanna?« fragte ihr Mann Elkana. »Warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich. Ist das nicht besser als 10 Söhne?« Und dann geht die Geschichte weiter und Hanna lässt sich nicht trösten. Und dann sind sie in dem Heiligtum, dann geht sie in das Heiligtum und betet Gott an und liegt vor Gott und klagt ihm ihr Leid und sagt, Gott, siehst du nicht, ich habe keinen Sohn. Es ist so wichtig für mich, einen Sohn zu haben. Und sie liegt und weint und weint und weint. Und dann sieht sie irgendwann Eli, der Priester, und sagt, Frau, hast du getrunken? Kannst du nicht woanders trinken? Geh woanders hin. Weil Hanna da lag und nicht laut redete, sondern einfach nur da lag und weinte und sich ihre Lippen bewegten. Und dann sagt Hanna, nee, denk das doch nicht von mir. Ich bin einfach nur total traurig und ich habe hier meine Bitte vor Gott gebracht, mit Nachdruck. Und dann sagt Eli, okay, geh hin, der Herr wird dich segnen. Er gebe dir, was dein Herz sich wünscht. Und dann geht die Geschichte weiter, dass Hanna mit ihrem Mann und der anderen Frau und den Kindern wieder nach Hause gehen und sie wird schwanger. Und dann kommt tatsächlich Samuel auf die Welt. So ist der Anfang von Samuel. Und dann sagt sie, sie entwöhnt das Kind erst, das heißt, sie stillt es bis zum Ende, das waren damals irgendwie 2-3 Jahre, glaube ich. Und danach erst zieht sie wieder hoch und sie hat Gott gesagt, wenn du mir einen Sohn gibst, werde ich ihn dir zurückgeben. Ich werde ihn dir weihen und sein Leben soll dir gehören. Sein ganzes Leben soll dir gehören. Sein ganzes Leben sollen seine Haare nicht geschnitten werden und er soll dir gehören. Und nachdem sie ihn entwöhnt hat, bringt sie ihn tatsächlich wieder nach Silo, bringt ihn zu Eli und sagt, Eli, hier ist der Sohn, um den habe ich damals gefleht und gebetet. Kannst du dich erinnern? Ich war die Frau, wo du dachtest, die betet hier betrunken im Heiligtum. Das ist meine Gebetserhörung. Und ab jetzt darfst du für ihn sorgen. Und er soll Gott dienen. Und dann steht da der junge Samuel, der wurde inzwischen älter und er gewann im wachsenden Maß Ansehen bei dem Herrn und bei Menschen. Also hier haben wir den Bericht von der kinderlosen Frau, die, nachdem sie zu Gott gefleht und gebetet hat, einen Sohn bekommt und den sie dann Gott weiht. Heute würde man sagen, also Samuel, der hatte wahrscheinlich irgendwie schon eine schwere Kindheit. Also direkt von der Brust entwöhnt, musste er dann weg von seinem Elternhaus, von seinen Geschwistern, von seinen Eltern, war so ein kleiner Knirps von 2-3 Jahren, und durfte dann im Heiligtum schlafen, ja toll, auch ein bisschen schräg irgendwie. Hatte kein richtiges Zuhause, hatte so einen alten Priester, steht da, der war schon alt. Hatte so einen alten Priester, der dann plötzlich irgendwie Vaterstelle ausführen sollte oder was. Der, also, ja, keine Geschwister, niemand zum Spielen, kein richtiges Zuhause. Heute würde man auch dieser Mutter wahrscheinlich Unverständnis entgegenbringen und würde sagen, wie konntest du das bloß machen? Du kannst doch nicht deinen kleinen Knirps hier irgendwie da kilometerweit weg, irgendeinem alten Priester, kennst du den überhaupt? Und der soll jetzt für deinen Sohn sorgen? Du hast doch nur den einen, er ist doch nur so klein. Nee, aber Hannah wusste, dieses Kind ist von Gott. Und voller Dank ist sie Gott gegenüber. Und dann ist ein langer, langer Lob, ein Lobgebet in der Bibel abgedruckt. Das könnt ihr lesen, ich lese euch das nicht vor. Wie Hannah Gott lobt für dieses Geschenk von Samuel. Sie war sich sicher, Samuel ist bei Gott gut aufgehoben. Nicht bei Eli, aber bei Gott. Das ist die Vorgeschichte. Und dann wird noch erzählt, dass Elis Söhne, eigene Söhne, so böse sind und dass die ganz viele Sachen machen, die Gott in Gottes Augen wirklich böse sind. Und dann kommt ein Prophet zu Eli und sagt, du wirst bestraft werden, weil deine Söhne so böse sind und du dich nicht durchsetzt dagegen. Und erst dann, Eli ist schon alt, aber Samuel ist immer noch sehr jung, kommt 1. Samuel 3, die Geschichte, die lese ich euch auch vor. 1. Samuel 3. In der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli half. Damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinen Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Plötzlich rief der Herr, Samuel. Wir wissen nicht, wie er gerufen hat. Wir wissen nicht, ob er gesagt hat, Samuel. Oder ob er gesagt hat, Samuel, komm her. Wir wissen das nicht. Wir wissen nur, er hat gerufen, wahrscheinlich akustisch, sonst wäre Samuel nicht aufgewacht. Auf jeden Fall ruft er ihn und sagt, Samuel. Da muss eine Dringlichkeit drin gewesen sein. Hier bin ich, antwortet Samuel. Er sprang auf und lief zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, antwortet Eli. Leg dich wieder hin. Und Samuel ging und legte sich wieder hin. Da rief der Herr noch einmal, Samuel? Vielleicht hat er auch Samuel gesagt, wissen wir nicht. Wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, sagte Eli. Leg dich wieder hin. Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Deshalb rief der Herr ihn ein drittes Mal und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel, geh und leg dich wieder hin und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte, sprich Herr, dein Diener hört. Also legte Samuel sich wieder an seinen Platz und der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete und sagte, sprich, dein Diener hört. Da sprach der Herr zu Samuel, ich werde in Israel etwas tun, das schmerzvoll sein wird für jeden, der davon hört. An jenem Tag werde ich alle meine Ankündigungen gegen Eli und seine Familie wahrmachen. Ich habe ihm vorausgesagt, dass ich seine Familie für immer richten will, weil seine Söhne Gott gelästert haben und er sie nicht bestraft hat. Deshalb habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld seines Hauses durch kein Opfer jemals vergeben werden kann. Ja, ihr könnt es alleine noch ein bisschen weiterlesen. Also, dreimal ruft der Herr Samuel, Samuel, Samuel. Und Samuel hört ihn. Hören ist einfach. Samuel hört ihn. Und rennt zu Eli, weil was sonst? Wer sonst soll ihn da jetzt rufen? Wer sonst außer Eli ist doch der Einzige, der jetzt da ist. Also rennt er zu Eli, springt sofort auf und Eli sagt, nein, ich habe dich nicht gerufen. Ich war das nicht. Er hätte das auch ausnutzen können. Eli hätte sagen können, ach nee, eigentlich nicht, aber wo du schon mal da bist, kannst du mir auch noch mal ein Glas Wasser bringen. Denkst du dran, dass die Lampe nicht ausgehen soll eigentlich da? Mach da, füll da noch mal ein bisschen nach. Hätte Eli auch machen können. Nee, aber Eli sagt, nee, ich war es nicht. Und selbst Eli, sein geistlicher Vater, sein Mentor, sein Priester, denkt nicht sofort daran, dass das vielleicht Gott sein könnte, der da spricht. Selbst Eli fällt es nicht sofort ein. Aber nach dem dritten Mal kommt so eine dunkle Erinnerung. Ach ja, Gott redet ja manchmal. Das muss Gott sein. Wenn ich das nicht bin und hier ist ja wirklich keiner, das ist also Gott. Also wenn Gott beginnt zu reden, dann müssen wir ihm bis zu Ende zuhören. Das hat Samuel nicht gemacht, weil er wusste es überhaupt nicht besser. Gott ruft ihn und sagt, Samuel, und er springt auf, rennt weg und rennt zu Eli. Und Eli sagt, nee, mach das anders. Er gibt ihm dann den Rat und sagt, wenn du Gott hörst, dann bleib da und sag jetzt, ich höre bis zu Ende, sprich, Herr, dein Knecht hört, dein Diener hört. Sprich, ich höre. Ich bin hier, ich bin aufmerksam, ich höre. Das ist der Rat, der Auftrag, den Eli ihm gibt. Es hat ja auch was mit Erwartungen zu tun, ne? Also Samuel hatte Gottes Reden noch nie gehört, also konnte er gar nicht erwarten, dass Gott zu ihm spricht. Er wusste überhaupt nicht, wie Gott redet und dass Gott überhaupt redet. Naja, das waren damals die Propheten irgendwie so, auch schon damals so. Und wir heute machen das oft so ähnlich, dass wir sagen, ich höre Gottes Stimme nicht, weil wir Gott auf so eine bestimmte Art und Weise erwarten, dass er zu uns redet. Wir erwarten, dass er, ach Gott, rede doch mal wieder zu mir, dann erwarte ich, dass er vielleicht was Nettes über mich sagt. Meine geliebte Tochter, ich finde das so toll, was du da gemacht hast. Möchtest du nicht in Zukunft mal, das und das wird alles passieren. Wie ist das bei euch? Ist das da so ein bisschen drin, dass man eigentlich gerne, wenn man sagt, Gott redet zu mir, dass man bestätigt werden möchte? Was soll ich tun? Wo soll mein Weg lang gehen? Oft ist unsere Erwartung, wenn Gott zu uns redet, relativ ich-bezogen, dass es um mich geht dabei. Was soll ich tun? Was soll ich sagen? Wo soll ich hingehen? Was denkst du über mich? Das war bei Samuel nicht. Samuel hätte erwarten können, ja, wenn Gott schon mal spricht, dann hätte er vielleicht sagen können, also Samuel, pass auf, du wirst mal ein ganz großer. Du wirst nämlich das Königreich in Israel einführen. Du wirst da den König Saul salben und dann wirst du Saul, weil der böse ist, wirst du den absetzen und dann wirst du stattdessen David salben und du wirst sehen, was alles passiert und die Leute werden alle zu dir kommen und du wirst jahrelang ein ganz großer Diener von mir sein. Das hat er nicht erwartet und Gott hat es ihm nicht gesagt. Stattdessen in der allerersten persönlichen Nachricht, die Gott Samuel gesagt hat, sagt er, pass auf, ich werde deinen geistlichen Vater, deinen Priester, deinen Pastor, ich werde ihn bestrafen, weil seine Söhne böse sind und er sich nicht dagegen durchsetzt. Er sagt ihm nicht, und das sollst du ihm ausrichten. Das ist übrigens auch wichtig. Wenn wir irgendwas hören von Gott über jemand anders, heißt es noch lange nicht, dass wir da hingehen sollen und dem das erzählen sollen. Samuel sagt es nur, weil Eli ihn am nächsten Tag fragt, und was hat Gott dir gesagt? Verschweige mir nicht, sag alles, was Gott dir gesagt hat, das will ich wissen. Und deswegen erzählt er ihm das, sonst hätte er ihm das nicht gesagt. Wenn Gott sagen will, gib das weiter, sagt er das dazu. Das ist in den ganzen Propheten immer so, geh hin, sprich mein Wort. Ich sage, sag dem, der Herr hat gesagt. In dem Fall war das nicht so. Also, die erste Nachricht, die Samuel kriegt, ist, du wirst bald hier alleine stehen. Ich werde dein Umfeld, was du kennst, an was du dich erinnern kannst, werde ich auflösen. Es wird Eli nicht mehr geben, es wird diese Priester nicht mehr geben. Du kannst dich darauf einstellen, im Grunde heißt das. Du kannst dich darauf einstellen, was passieren wird. Wie reagieren wir, wenn Gott zu uns redet? Wenn wir Gottes Stimme hören? Wir hören die. Wir hören, jeder von euch hört seine Stimme. Wie reagierst du? Reagierst du, indem du deine Augen, deine Ohren ganz weit aufmachst und sagst, rede, Herr, rede, Jesus, ich höre dich. Rede, ich höre dich. Bleibst du sitzen und sagst, ich höre dich. Da war was. Ich habe Gottes Stimme gehört. Warte, jetzt alles andere weg. Ich höre dich. Oder reagierst du so, dass du sagst, wer weiß, was er mir jetzt wieder sagen will, ich mach mal schnell den Fernseher an. Ich kann noch mal eben wen anrufen. Ach, ich musste dringend staubsaugen. Was übrigens auch hilft, mal so zur Verdeutlichung, ne? Wenn jemand mit dir streiten will, einfach Kekse essen. Die schmecken gut und man hört nichts mehr. Also, wenn Gott zu dir redet, ist das eher so, dass du denkst, er will mir irgendwas sagen, ich schieb mir mal schnell einen Keks in den Mund. Ich höre nichts, ja. Kannst du nicht ein bisschen lauter reden? Ja. Nee. Wie reagierst du, wenn Gott zu dir redet? Wirst du ganz still und sagst, ja, ich will mehr von dir hören? Egal was, weil du bist der Hirte, du sagst das Richtige für mich. Du sagst das, was mir weiterhilft. Du bist mein guter Hirte, der mich führt. Oder sagst du, Kekse essen, Kekse essen, Kekse essen. Lieber nicht. Eigentlich will ich es ja gar nicht wissen. Wer weiß, was das bedeutet, wenn ich ihn wirklich höre. Ich das wirklich zulasse. Vertrau ihm. Vertrau ihm. Du bist ein Schaf seiner Herde. Und es ist ein guter Hirte. Hab keine Angst. Hab keine Angst, wenn er zu dir spricht. Er wird dir was Gutes sagen. Du weißt nicht was, du kannst es nicht beeinflussen. Er ist Gott. Aber er ist ein guter Gott, der es gut mit dir meint. Er wird dich auf eine gute Art und Weise führen, auch wenn du sie dir vielleicht anders vorstellst. Aber es wird gut sein. Du hörst seine Stimme. Das ist einfach. That was easy. Ich habe noch so ein kleines Video für euch und das spiele ich jetzt mal ab oder spielen wir mal ab. Anstelle, Oft haben wir ja so ein Lied irgendwie, aber jetzt dieses, es gibt nochmal so einen Film mit Schafen. Und wenn du heute seine Stimme gehört hast, irgendwo hier in diesem Gottesdienst, wenn du irgendwo seine Stimme gehört hast, dann bleib sitzen und sag, ja, Gott, ich höre dich, sprich, sag mir, was meinst du? Und wenn du heute nicht seine Stimme gehört hast, dann guck dir die Schafe an, lass das auf dich wirken, wie eine Herde ihrem Hirten hinterherläuft. Wie das einfach ist, lass das nochmal sacken. Bleib da und sag, ja, ich will dich hören. Oder lass es nochmal, er redet ja auch nicht immer. Es ist seine Sache, wann er redet und wie er redet. Du kannst es nicht machen. Sitz einfach da, lass es nochmal sagen, verinnerliche das nochmal. Kannst du das Video nochmal anmachen? Und ihr macht eure Ohren auf. Amen.